Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Denkmal Europa Podcasts. Wir sind Luisa und Corinna, die heutigen Gastgeberinnen dieser Folge. Heute sprechen wir über ein Thema, das eigentlich jeden und jede betrifft, der oder die in einer Mietswohnung lebt, und zwar hohe Mieten. Hier in Chemnitz, wo die Quadratmeterpreise für Wohnfläche vergleichsweise gering sind, sind hohe Mietkosten vielleicht noch nicht so ein ganz großes Thema, aber in anderen Großstädten dafür umso mehr, beispielsweise in Berlin. Laut Handelsblatt stiegen hier die Mietpreise zwischen 2009 und 2019 um mehr als 100% und der Trend scheint noch lange nicht vorbei zu sein. Im Februar 2020 zahlte man für eine durchschnittliche 60 Quadratmeter Wohnung noch 9,57 Euro pro Quadratmeter, ein Jahr später schon fast 14 Euro pro Quadratmeter. Schuld an der Extremerhöhung der Mietpreise sind vor allem große Immobilienfirmen, die die Wohnungen günstig aufkaufen und dann teuer weitervermieten. Das wollen und können viele BürgerInnen nicht mehr hinnehmen und haben sich deshalb in der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, was wir übrigens im gesamten Podcast mit DWE abkürzen werden, organisiert, um gegen eins der größten börsenorientierten Immobilienunternehmen in Berlin, Deutsche Wohnen, und andere große Konzerne vorzugehen.
Und eine dieser VertreterInnen haben wir heute auch hier, Frau Giselle Becouche. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Stellen Sie sich doch einfach mal unseren Zuhörenden vor.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin Giselle Becouche. Ich bin seit ungefähr einem Jahr aktiv in der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und da bin ich vor allem aktiv in der AG Öffentlichkeitsarbeit, aber auch in einem unserer Kiez-Teams, im Kiez-Team Neukölln. Grüße gehen raus.
Sehr schön, vielen Dank dafür. Wir möchten das Thema natürlich auch ein bisschen ganzheitlicher betrachten, deswegen haben wir außerdem noch Juniorprofessor Dr. Thomas Laux von der TU Chemnitz eingeladen, der sich mit der Zivilgesellschaft auseinandersetzt und uns da ein bisschen einen fachkundigen externen Blick mal drauf geben wird. Auch Sie möchten wir natürlich recht herzlich begrüßen und auch ganz kurz darum bitten, sich den Zuhörenden mal vorzustellen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Sie haben ja schon gesagt, mein Name ist Thomas Laux, ich bin Soziologe und arbeite als Juniorprofessor für Europäische Kultur- und Bürgergesellschaft am Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften der TU Chemnitz. Ich forsche zu Entstehung und Wirkung sozialer Bewegungen, zum Beispiel zu Fridays for Future als globale Bewegung. Und ich arbeite zu Konflikten um Expertise sowie zu Fragen der politischen Soziologie und der Globalisierungsforschung.
Sehr schön, vielen Dank auch an Sie. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Feld. Nun ist es ja so, dass die DWE-Initiative vielleicht gar nicht bei allen unseren Zuhörenden total präsent ist. Also es ist ja vielleicht ein Thema, mit dem sich gerade Menschen, die in Chemnitz leben, jetzt nicht vorrangig beschäftigen. Frau Becouche, könnten Sie einfach einmal in ganz wenigen Sätzen zusammenfassen, was es mit der Initiative überhaupt auf sich hat, dass da einfach alle Zuhörenden auf dem gleichen Stand sind?
Ja, kann ich gern machen. Also ihr hattet es ja in der Einführung schon ganz gut zusammengefasst. Die Grundfeststellung war, die Mieten steigen und steigen und steigen und steigen in Berlin. Leute fliegen aus ihren Wohnungen und das Leben wird einfach generell immer teurer. Und da war die Idee, wieso passiert das denn überhaupt? Es ist ja nicht so, dass die Mieten von heute auf morgen einfach so steigen, sondern es sind Entscheidungen, die Menschen treffen, Entscheidungen, die von Konzernen getroffen werden. Warum? Damit die mehr Profit machen, damit die mehr Geld bekommen. Und das macht natürlich, dass die Bevölkerung ärmer wird, weil sie immer mehr Geld für ihre Mieten ausgeben müssen. Das heißt, es ist was Systemisches. Der Grund dafür, dass unsere Mieten steigen, ist systemisch und liegt daran, dass profitorientierte Konzerne unsere Wohnungen besitzen, die wir mieten müssen, denn wir brauchen ja alle ein Dach über den Kopf. Und da war die Idee, es gibt einen Grundgesetzartikel, Artikel 15, der sagt, man kann Grund und Boden zum Zwecke der Vergesellschaftung enteignen. Und da haben wir gesagt, diesen Artikel 15, der wurde bisher noch nie angewandt, den werden wir jetzt mal anwenden, um langfristig günstigen Wohnraum für alle zu sichern. Und das heißt, was wir in einem Volksentscheid zur Abstimmung gestellt haben, war: Alle profitorientierten Immobilienkonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen haben, sollen enteignet werden. Das heißt, die dürfen alle jeweils 3000 Wohnungen behalten. Alles, was darüber hinausgeht, wird enteignet, also wird ihnen quasi gegen eine Entschädigung genommen und in eine Anstalt öffentlichen Rechts übergeführt. Das heißt, das ist dann eine Institution, die dem Land Berlin gehört, aber die quasi staatlich ist und die die Wohnungen dann verwaltet, und zwar gemeinwohlorientiert und zu günstigen Mieten.
Das ist ja auf jeden Fall erstmal eine sehr gute Sache. Jetzt hatten Sie ja auch gerade den Volksentscheid schon mal angesprochen. Könnten Sie vielleicht dazu ganz kurz noch was sagen? Wie ist da der aktuelle Stand? Wie ist das ausgegangen?
Ja, und zwar genau. Also das war die Grundidee, dass wir quasi dieses Grundgesetz jetzt auch mal anwenden wollen. Dieser Artikel 15 wurde, wie gesagt, noch nie angewendet, um dann Immobilienkonzerne zu enteignen zum Zwecke der Vergesellschaftung. Und da das politisch schwer umzusetzen ist, haben wir gesagt, okay, wir lassen einfach die Menschen, die in der Stadt leben, darüber selbst entscheiden. Kein PolitikerInnen muss dafür in die Bresche springen, sondern wir lassen einfach die Menschen das diskutieren, die BürgerInnen, die hier wohnen, und dann darüber abstimmen. Also sind wir auf die Straße gegangen und haben Unterschriften gesammelt. Wir hätten dafür gebraucht 175.000 Unterschriften, damit wir den Volksentscheid organisieren können. Wir haben 360.000 Unterschriften gesammelt. Das ist damit das erfolgreichste Volksbegehren, das es in Berlin je gab. Diese Unterschriften wurden in 4 Monaten gesammelt, und danach gab es gleichzeitig zur Bundestagswahl und zur Landeswahl einen Volksentscheid, in dem quasi alle Berliner Wahlberechtigten darüber entscheiden durften, sollen die profitorientierten Konzerne enteignet werden oder nicht. Und dieser Volksentscheid hat einen sehr, sehr, sehr krassen Erfolg gehabt, und zwar haben 59,1% der BerlinerInnen mit Ja gestimmt. Das heißt, über 1 Million Menschen, die in Berlin wohnen, haben gesagt, profitorientierte Immobilienkonzerne sollen enteignet werden und die Wohnungen sollen vergesellschaftet werden, damit wir langfristig günstigen Wohnraum in Berlin haben. Das war definitiv ein Statement. Ich glaube, niemand hatte damit gerechnet, dass es so viel sein wird. Also nur mal zum Vergleich, die aktuelle regierende Koalition in Berlin, das sind SPD, Grüne und Die Linke gemeinsam, haben nicht so viele Stimmen wie der Volksentscheid bekommen. Also es ist einfach ein wirklich herausragendes Ergebnis. Die SPD hatte vorher gesagt, sie zieht da eine klare rote Linie und wird den Volksentscheid nicht umsetzen wollen. Die Linken hatten gesagt, ja, wir wollen den Volksentscheid unterstützen, haben mit Unterschriften gesammelt und so weiter. Und die Grünen hatten so ein bisschen so eine Zwischenstellung, und dann mussten alle mit diesem Ergebnis umgehen. Das heißt, dann gab es lange Koalitionsverhandlungen, und in den Koalitionsverhandlungen ist rausgekommen, es soll in den ersten 100 Tagen eine Expertinnenkommission zusammengestellt werden, die dann Wege, Mittel und Möglichkeiten der Umsetzung des Volksentscheids prüft. Könnte man ja erstmal sagen, ja, klingt ganz nett. Leider ist es eigentlich doch gar nicht so cool, weil im Prinzip diese Expertinnenkommission erst prüfen soll, ob das überhaupt möglich ist. Aber wir haben schon mehrere verfassungsrechtliche Gutachten, die bestätigen, dass es möglich ist. Dann soll sie prüfen, ob es wohnungswirtschaftlich Sinn macht. Dann soll sie prüfen, ob es finanzwirtschaftlich Sinn macht. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann prüfen sie noch heute. Also das heißt, da wurden sehr, sehr viele unterschiedliche Prüfstationen und eigentlich Möglichkeiten eingebaut, damit der Volksentscheid gekippt werden kann immer noch. Deswegen sind wir nicht so zufrieden mit dem Koalitionsvertrag. Aber jetzt ist gerade die Phase, in der es darum geht, wie sieht die Expertinnenkommission aus? Und da fordern wir natürlich eine angemessene Beteiligung an der Kommission, 59,1%, wie das Wahlergebnis. Also wir haben unterschiedliche Forderungen aufgestellt, aber vor allem diese, dass wir sehr stark beteiligt daran sind und dass die Kommission transparent arbeitet. Weil wenn da wirklich in dieser Kommission Menschen drin sitzen, die den Volksentscheid blockieren sollen, dann sollen sie auch den Mut haben, das öffentlich zu sagen. Und wir wollen einfach, dass die 1 Million Menschen oder insgesamt alle Berlinerinnen dabei sein können und mit am Tisch sitzen, wenn darüber entschieden wird, wie die Zukunft ihrer Stadt gestaltet wird. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Jetzt muss die Expertinnenkommission entstehen.
Du hast ja gerade schon gesagt, Corinna, dass die 59,1% ein Statement sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, was der Volksentscheid generell über die Initiative und die politisch-gesellschaftliche Stimmung aussagt. Also in Berlin, aber vielleicht auch darüber hinaus.
Also es ist ein Ruf nach Veränderung, es ist ein Schrei nach Veränderung eigentlich schon, ne? Weil ihr habt es ja schon angedeutet, die Mieten haben sich in 10 Jahren verdoppelt. Was sich in den 10 Jahren nicht verdoppelt hat, sind unsere Löhne. Das heißt, bei einem mehr oder weniger gleichbleibenden Lohn, oder vielleicht hat sich es auch ein bisschen erhöht, hat sich unsere Miete verdoppelt. Das macht uns einfach ärmer. Das macht uns nicht dazu in der Lage, unser Leben so weiterzuleben, wie es vorher der Fall war. Und das liegt nicht etwa daran, dass sich die Umstände in irgendeiner Form geändert haben, sondern das liegt einfach daran, dass wir mit unseren Mieten mehr und mehr Dividenden bezahlen müssen. Also dazu mal ein paar Zahlen. Im Durchschnitt zahlt eine Mieterin bei Deutsche Wohnen 180 Euro im Monat für Dividenden. Das ist eine ganz schöne Stange Geld.
Ist eine Summe, ja.
Ja, ist auf jeden Fall ziemlich viel. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb die Bevölkerung gesagt hat, stopp. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie die kleinen Rädchen, die gedreht werden, die kleinen Stellschrauben, um da vielleicht versuchen, was Kleines zu verändern, sondern wir haben die Systemfrage gestellt. Keine Profite mehr mit unseren Mieten. Wir wollen selber darüber entscheiden, wie wir leben möchten. Wir wollen selber darüber entscheiden, wie sich unsere Stadt entwickelt. Und ja, das, ich glaube, da sind die Berlinerinnen ganz offensichtlich alle einer Meinung.
Genau, und wahrscheinlich auch ein bisschen frustriert, ne, nach der Zeit, wenn sich jetzt nichts ändert und die Mieten immer weiter vorher gestiegen sind. Ne, dann will man natürlich, dass gehandelt wird, quasi.
Genau, und zwar nicht nur gehandelt im Sinne von, naja, wir überlegen mal und treffen uns mit den Immobilienkonzernen und überlegen mal, wie wir mit denen ausarbeiten könnten, dass die uns weniger ausnehmen. Das ist ja völlig klar, dass das nicht klappen kann.
Ja.
So versucht es gerade die SPD, die haben da ihr Bündnis mit Immobilienkonzernen, was einfach völlig sinnentleert ist. Und die Berlinerinnen haben gesagt, nee, wir müssen da jetzt einfach eine grundlegende Veränderung herbeiführen, und das schafft die Vergesellschaftung. Weil Vergesellschaftung heißt, wir bezahlen Miete, aber nur noch für die Instandsetzung unserer Wohnungen und gegebenenfalls, um neue sozialverträgliche Wohnungen zu bauen. Und das war's.
Das ist auch absolut verständlich, dass dann da so eine Aufbruchsstimmung herrscht. Teilen Sie denn diese Ansicht, Herr Laux, oder sehen Sie das ein bisschen anders?
Naja, der Volksentscheid und die Bewegung DWE ist natürlich erstmal ein Zeichen dafür, dass sich viel mehr Bürgerinnen und Bürger einmischen wollen und ihre Anliegen in die Politik einbringen wollen. Hierbei ist die Politisierung und auch die Mobilisierung erfolgt anhand spezifischer Themen, die natürlich auch relativ nah an der Lebenswirklichkeit sind. Also das Wohnen ist wirklich unmittelbar, also davon ist so gut wie jeder betroffen. Und es zeigt natürlich auch, dass gerade Fragen sozialer Ungleichheit für soziale Bewegungen weiterhin ganz, ganz zentral sind. Und hier hat natürlich auch die Frage des Wohnens, wie wir auch zum Beispiel im Wahlkampf im letzten Jahr gesehen haben, eine ganz große Bedeutung eingenommen, unter anderem natürlich auch durch die Initiative der DWE.
Zu Recht natürlich auch, auf jeden Fall. Glaubt sie denn genauso wie Frau Pekusch, dass die Menschen jetzt vor allen Dingen frustriert sind über das Hinauszögern und quasi jetzt sehr voller Tatendrang sind? Oder glauben Sie, dass vielleicht das Hinauszögern der finalen Entscheidung im Prinzip die Stimmung auch anderweitig verändern kann? Oder wie verändert das denn überhaupt die Stimmung?
Also die DEW hat natürlich mit ihrer Mobilisierung und dem Volksbegehren einen eindeutigen Input mit klaren Ansprüchen an die Politik formuliert. Und die Dynamik des daran anschließenden politischen Vorgehens ist erstmal nur schwer absehbar. Also es könnte zu einer Abkühlung des Themas in Berlin führen, sodass die Dringlichkeit des Themas und des Volksbegehrens sinkt in der Wahrnehmung. Es liegt jetzt aber natürlich an der DEW, das Thema aktuell und auch irgendwie den Druck hochzuhalten. Also das ist jetzt wahrscheinlich die Schwierigkeit, jetzt erneut zu mobilisieren. Die Mobilisierung könnte natürlich dabei aber auf das erfolgreiche Volksbegehren zurückgreifen. Aber die Aktivistinnen und Unterstützerinnen müssen natürlich wieder neu mobilisiert werden. Und hierbei ist es auch nicht vorhersehbar, welche Themen 2022, also in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, jetzt noch als drängend in Berlin angesehen werden. Also Krisen, Konflikte, wie wir es auch gegenwärtig erleben, können natürlich dazu führen, dass das Thema Wohnen, Enteignung großer Immobilienkonzerne eher aus dem gesellschaftlichen Fokus herausrückt. Das ist jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit, vor der wahrscheinlich die Bewegung steht.
Da würde ich gerne ergänzend was dazu sagen. Und zwar, Herr Laux hatte ja gerade gesagt, dass es wahrscheinlich schwierig wird, quasi diese, ich würde es fast Wut nennen, der Berlinerinnen und Berliner aufrechtzuerhalten. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also natürlich ist es so, dass es noch ganz viele unterschiedliche Themen gibt. Gerade die aktuelle Situation mit der Ukraine ist natürlich jetzt in aller Munde und Priorität. Aber was sich nicht ändern wird, ist die steigenden Mieten. Was sich nicht ändern wird, sind die 8 Zwangsräumungen am Tag, selbst zu Corona-Zeiten. Was sich nicht ändern wird, ist die Angst davor, aus der Wohnung rauszufliegen oder diese vielen Menschen, die auf engem Raum leben müssen und die einfach wirklich, ich betone es nochmal, sie werden ärmer dadurch, dass andere sich bereichern an ihren Grundbedürfnissen. Das wird sich nicht ändern und deswegen wird sich auch nicht ändern, dass die Leute das weiterhin auf dem Schirm haben und da weiterhin Wut haben werden. Das wird einfach gleich bleiben und das wird immer schlimmer werden. Ich glaube, ein Risiko, was es gibt, weil der Volksentscheid wurde ganz klar gewonnen. Das mussten selbst die GegnerInnen eingestehen. Und was jetzt versucht wird von Seiten der Politik ist, oder zumindest von der SPD ganz stark, ist, diesen Volksentscheid zu verschleppen. Also diese ganzen Prüfungen, die da vorgesehen werden und die Expertinnenkommission, wir fordern halt immer noch die Umsetzung des Volksentscheids. Aber es ist klar, dass die SPD da, dass sie da versucht, das zu verschleppen, hinauszuzögern, in der Hoffnung, dass es irgendwann jemand vergisst und dass es quasi versenkt wird. Das wird niemand vergessen, wie die aktuelle Mietsituation in Berlin ist. Es wird niemand vergessen, dass wir gerade als Stadt ausgenommen werden von ein paar Leuten, die sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es abflauen wird. Es wird jetzt eine Herausforderung sein, zu mobilisieren, weil es wird anders mobilisiert werden müssen. Es ist nicht so ein Sprint von ein paar Monaten und dann ist Wahl oder dann müssen Unterschriften abgegeben werden. Das heißt, wie wir den Druck aufrechterhalten, das wird sich ändern müssen. Aber der Druck, den wir als BerlinerInnen, als MieterInnen verspüren, der bleibt ja gleich.
Weil Sie gerade das schon angesprochen haben, dass das übertragene Mandat der Berliner Regierung ja jetzt nicht wirklich ausgeübt wird und das jetzt mehr oder weniger einfach erstmal rumliegt. Wie denken Sie denn, beeinflusst das die Initiative oder kann diese Nichtumsetzung, wenn das Mandat einfach weiterhin nicht ausgeübt wird, vielleicht sogar zu einer Art Vertrauensverlust in die Demokratie führen?
Ich denke, das ist das Risiko. Also wir haben gemerkt, dass beim Sammeln, es war wirklich so, dass wir mit so vielen Menschen in Kontakt gekommen sind. Also ne, 360.000 Unterschriften, die gesammelt wurden, sind 360.000 Gespräche, die auch geführt wurden. Mit 360.000 Menschen haben wir uns als Initiative damit als Dialog auseinandergesetzt. Und da haben wir einfach mitbekommen, wie viele Menschen auch sagen, ja, das bringt doch eh nichts, die machen doch eh, was sie wollen. Und dadurch, dass wir gesagt haben, ja, vielleicht haben sie da recht, wir hoffen ja, dass es nicht so ist, aber letzten Endes geht es ja jetzt darum, dass wir nicht sagen, macht ihr mal, sondern wir machen jetzt selber. Und das hat einfach diese Bewegung auch losgetreten, beziehungsweise das ist einer der Gründe, weshalb die Initiative so erfolgreich war, weil da einfach Menschen ganz konkret aktiv werden konnten und ganz konkret was bewirken konnten und bewirkt haben und das innerhalb kürzester Zeit. Und das Risiko ist natürlich jetzt für die Politik, dass da einfach noch mehr Politikverdrossenheit entsteht, als ohnehin schon da ist und dass dieses Jahr, die da oben machen doch eh, was sie wollen, dass das natürlich verstärkt wird. Aber was wir natürlich wollen, ist, dass die Menschen sich selbst organisieren, dass die Menschen, die BürgerInnen dieser Stadt oder dieses Landes oder wir können ja auch träumen dieser Welt, die Dinge selbst in die Hand nehmen und selber Ideen entwickeln und selber politisch immer aktiver werden. Wir haben ja die Mittel, wir haben das Mittel des Volksentscheids in Berlin. Das ist auch nicht in allen Städten so, aber es gibt diese Möglichkeiten und dass Menschen einfach sagen, wir nehmen das selbst in die Hand. Also es ist ein Risiko, aber wir werden versuchen, das als Chance vielleicht auch zu sehen.
Klar, da stellt man sich dann als BürgerIn wahrscheinlich auch die Frage, welchen Wert hat meine Stimme noch, wenn im Endeffekt nichts passiert? Herr Laux, besteht wirklich die Gefahr, wie Frau Pekusch gerade auch schon meinte, dass die Politikverdrossenheit zunehmen könnte und dieses typische, die da oben weiter zunimmt?
Ja, das kann durchaus sein. Also es ist natürlich so eine Frage, die Erwartungen waren natürlich nach dem Volksentscheid im September wahrscheinlich sehr, sehr hoch, dass es jetzt zu einer relativ raschen Änderung kommt, gerade weil auch der Volksentscheid so eindeutig war. Auf der anderen Seite ist natürlich, die Politik lebt natürlich auch immer davon oder ist davon gekennzeichnet, genauer gesagt, dass in Verwaltung erstmal Gesetze umgesetzt werden und bearbeitet werden müssen. Da ist natürlich ein gewisses Trägheitsmoment dabei. Und ja, die Schwierigkeit wird jetzt natürlich sein, also wenn man jetzt aus Sicht der Initiative DWE schaut, die Unterstützerin halt nicht jetzt in den Fatalismus abdriften zu lassen, also dass man jetzt irgendwie sagt, man die eigene Stimme, das hat auch nichts gebracht und man resigniert eher, sondern dass das Thema halt weiterhin auf politischer Ebene, in der Öffentlichkeit auch so am Laufen gehalten wird oder aktuell gehalten wird. Und da ist natürlich erstmal dieses erfolgreiche Volksbegehren eine sehr gute Referenz, weil man kann natürlich immer darauf verweisen, okay, man hat dieses Volksbegehren mit großem Erfolg durchgeführt und jetzt ist man gespannt, in welcher Weise und ob es umgesetzt wird. Und da ist es für die Bewegung, und da hat ja auch, das hat ja auch Frau Bekusch schon gesagt, ist es quasi ein neues Stadium, in das die Bewegung eintritt, weil jetzt halt nochmal neu mobilisiert werden muss, aber natürlich auch viel stärker die politischen Kämpfe, also im Sinne von, wie werden beispielsweise oder wie wird diese Expertenkommission besetzt, die gewinnt jetzt natürlich sehr an Bedeutung.
Es ist ja jetzt so, dass natürlich eine Umsetzung auf jeden Fall das Ziel ist, aber die Mobilisierung ja vorher schon mal einen ganz wichtigen Part einnimmt, dass man überhaupt quasi davon sprechen kann, dass eine Bewegung oder eine Initiative überhaupt durchschlagekräftig ist. Es braucht aber natürlich auch noch viel mehr als jetzt nur die Mobilisierung. Was braucht es denn da Ihrer Meinung nach überhaupt, dass eine Bewegung wie jetzt zum Beispiel die MieterInnenbewegung sehr durchschlagekräftig ist oder dass die, sagen wir mal in Anführungszeichen, erfolgreich zu bewerten ist?
Also es braucht zunächst, ganz banal vielleicht, sowas wie Ressourcen. Also es braucht Personal, es braucht Aktivistinnen, Aktivisten, es braucht Netzwerke, also auch Kommunikationsnetzwerke, damit man sich organisieren kann. Es braucht das Engagement von vielen Unterstützerinnen und Unterstützern und es braucht auch gewisse Mittel, sowas, also Geld unter anderem, weil so eine Kampagne ist natürlich aufwendig, kostet Zeit und kostet natürlich auch Geld. Das ist so das Basale, die Ressourcen, könnte man sagen. Das Weitere ist, der Erfolg hängt natürlich davon ab, ob die Bewegung einen kulturellen Rahmen, also so ein Framing für ihre Ansprüche herstellen kann. Also das Anliegen der Bewegung muss für die Menschen verständlich, anschlussfähig, sinnvoll sein und muss auch gerechtfertigt sein, was gefordert wird. Was ist das Problem, muss klar sein. Das hört sich jetzt erstmal merkwürdig an, wenn es um teure Mieten geht, weil eigentlich ja vielleicht jedem klar ist, dass teure Mieten erstmal ein Problem darstellen für viele Menschen. Aber es muss natürlich auch aufgezeigt werden, okay, wie jetzt Frau Bekusch gemacht hat, was sind Möglichkeiten, um diese steigenden oder diesen hohen Mieten zu reduzieren. Und das hat ja die Bewegung ganz gut hingekriegt, wenn man jetzt ausgehend von ihrem Erfolg das beurteilen kann. Des Weiteren ist, es braucht Gelegenheiten. Und hier hat Frau Bekusch ja gesagt, es gibt diesen Artikel 15, der Enteignungen möglich macht. Und es gibt die Möglichkeiten, Volksbegehren zu initiieren, auch in Berlin. Und von daher hat die Bewegung natürlich auch diese politischen Einflussmöglichkeiten, diese Gelegenheiten, Einfluss zu nehmen, relativ gut genutzt, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.
Das auf jeden Fall. Also zum Teil ja auch über neue Medien, also auf Instagram und Twitter. Es ist ja so, dass der DWE jeweils knapp 30.000 Menschen folgen. Das spielt ja damit sich halt dann auch irgendwie noch eine Rolle, also inwiefern da eine Medienpräsenz dann auch dabei ist.
Ja, also soziale Medien sind eine Infrastruktur, um zu mobilisieren, eindeutig. Zum einen ist es viel einfacher, sich dann über eine Bewegung anzuschließen, sich darüber zu informieren. Also früher musste man noch auf Treffen gehen wirklich und irgendwie über Handzettel vielleicht informiert werden. Und heute kann man das viel schneller, viel einfacher und kann natürlich auch viel ansprechender über soziale Medien gemacht werden.
Ich stimme dem Herr Laux da vollkommen zu. Ich würde aber noch zwei Sachen gern ergänzen. Und zwar einmal hatten wir ja gerade über diese Medienpräsenz gesprochen. Also ich meine, wir haben auch ein Presseteam. Wir waren in deutschlandweiten internationalen Medien auch. Also die Financial Times hat auch über DWE Artikel geschrieben. Also wir waren wirklich international in den klassischen Medien präsent. Und natürlich auch auf Social Media. Wir haben ein großartiges Social Media Team. Aber, und ich glaube, eine Sache, die nicht zu unterschätzen ist, ist, dass wir waren einfach präsent im Stadtbild. Wir waren einfach von Anfang der Sammelphase, also der Unterschriftensammelphase, das war letztes Jahr Ende Februar, bis zum Wahlkampf, war einfach Berlin lila-gelb. Permanent, insbesondere an den Wochenenden, aber eigentlich, es war wirklich so, die Leute meinten so, ja, ich habe euch dann und dann schon da und da gesehen und ihr seid ja wirklich überall und also die Menschen haben uns einfach wahrgenommen, wir waren einfach überall, wir waren immer ansprechbar und wir waren einfach da. Also ich glaube, das ist auch eine Form von Öffentlichkeit, die es in einem normalen Wahlkampf oder die es sonst so nie gegeben hat. Und das liegt einfach daran, dass wir waren teilweise 2000 Aktive in dieser Initiative. Also wir waren einfach wirklich überall permanent Präsenz. Wir hatten den Wahlkampfbus, wir haben Cheerleader und das liegt einfach an dieser basisdemokratischen Organisation der Initiative, dass wir einfach, es gibt nicht Menschen, die von oben entscheiden, was jetzt gemacht werden soll, sondern jeder und jede schmeißen das in die Waagschale, was sie gerade mitzubringen haben. Wir haben zum Beispiel ein Cheerleading-Team, was großartig ist und niemand in der AG Öffentlichkeitsarbeit hätte gedacht, hey, das, was wir jetzt brauchen für unseren Wahlkampf, ist ein Cheerleading-Team. Aber es gab Leute, die gesagt haben, wir können Cheerleading sein für Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und die haben das gemacht und es ist großartig, die sind super. Manche VertreterInnen der Presse kommen, weil sie wissen, ah, heute sind die Cheerleader da. Also es ist einfach so, diese basisdemokratische Organisation funktioniert einfach richtig, richtig gut, weil es einfach super divers ist und es funktioniert einfach. Das ist das eine. Und das andere ist, weil Herr Laux gesagt hatte, was es braucht dafür, dass so eine Bewegung funktionieren kann. Und da stimme ich ihm in allen Punkten zu, aber was es auch noch braucht, und was, glaube ich, einen wesentlichen Einfluss auf Dinge hat wie Ressourcen und Aktivistinnen und so weiter, ist auch der Glaube daran, dass es funktionieren kann. Und ich glaube, das ist etwas, das einen wesentlichen Unterschied gemacht hat zwischen der Initiative jetzt und vielleicht vielen anderen Projekten vorher. Es war einfach, es gibt diesen Volksentscheid, wir müssen diese Unterschriften sammeln und das eine wird das nächste bewirken. Also es war einfach ganz klar, wir können etwas tun und unser Aktivismus wird einen direkten Einfluss haben auf den Lauf der Dinge. Und das ist, glaube ich, ein Schlüsselpunkt in diesem Erfolg auch, dass die Leute einfach wussten, okay, das bringt jetzt wirklich was, das, was ich hier mache. Und das hat einfach wahnsinnig viele Menschen mobilisiert.
Die Frage ist jetzt natürlich, in dem Fall ist es jetzt ja noch relativ ungewiss, ob das letztlich dann wirklich diese Zustände, die gerade sind, ändern kann. Es wäre natürlich zu wünschen und wir hoffen einfach mal das Beste. Aber haben denn soziale Bewegungen generell erstmal die Möglichkeit, erfolgreich und nachhaltig irgendwelche Änderungen zu etablieren? Also jetzt zum Beispiel der politischen Zustände oder ist es eher so, dass man sagt, ja gut, soziale Bewegungen sind jetzt zwar lapidar gesagt ganz, ganz nett und rücken irgendwie bestimmte Themen in den Fokus, aber sind jetzt nicht so das effektivste Mittel, um da irgendwelche Zustände zu ändern?
Nee, also soziale Bewegungen sind natürlich immer ein Motor für gesellschaftlichen Wandel. Das Problem ist nur manchmal so ein bisschen, es dauert, bis die Wirkung sich zeigt. Also man braucht ein wenig Geduld. Es gibt für die Wirkung sozialer Bewegungen ganz eindeutige Beispiele. Also denken Sie an die Umwelt- oder die Anti-AKW-Bewegung. Die ist Ende der 70er oder in den 80ern dann wirklich stark gewesen, hat viel mobilisiert Und der Atomausstieg wurde letztlich, sagen wir so, 2011 erst beschlossen, also dann endgültig. Das heißt, die Wirkung von Bewegungen ist nicht eindeutig bestimmbar und es dauert, weil es kommt natürlich auf politische Machtverhältnisse auch an. Es kommt darauf an, dass soziale Bewegungen mit neuen Themen, neuen Forderungen die öffentliche Meinung prägen und verändern. Auch die individuellen Einstellungen werden dadurch geändert und die politischen Programme. Das ist aber ein meist langwieriger Prozess, bis diese Forderungen halt von allen oder zumindest von der Mehrheit übernommen und als sinnvoll und legitim angesehen werden. Mhm. Also man braucht bei der Wirkung von sozialen Bewegungen meistens ein bisschen Geduld. Jetzt im Falle der DWE ist es halt das Besondere, dass es wirklich ein Volksbegehren gab. Also ansonsten artikulieren sich ja soziale Bewegungen zumeist über Protest auf der Straße oder in anderen Protestformen. Und die haben ja zumeist nicht eine so eine direkte Empfehlung, kann man ja sagen, wie jetzt das Volksbegehren, das irgendwie ein ganz klares Ziel vorgibt. Also das ist da schon eine durchaus spezifische Situation in Berlin.
Welche weiteren Möglichkeiten haben denn die BürgerInnen, um da irgendwie ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, wenn sie es gerade schon so in den Fokus gerückt haben, dass der Volksentscheid da ja sehr spezifisch ist?
Naja, normal ist es ja der Protest auf der Straße beispielsweise, dass man für seine Anliegen mobilisiert und demonstriert und so versucht, über die Öffentlichkeit Druck auf die Politik oder auf andere Akteure zu machen, um gewisse Umstände zu verändern. Und der Volksentscheid, sagen wir mal, hat natürlich sowas wie eine höhere Verbindlichkeit, in dem halt ein Quorum erreicht werden muss und der quasi dann von der Politik auch beachtet werden muss und nicht nur beachtet werden kann.
Frau Bekusch, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie das auf jeden Fall ähnlich sehen werden, dass da eine Änderung natürlich möglich ist durch soziale Bewegungen und die dazugehörigen Initiativen.
Ja, das haben wir ja bewiesen. Ne? Also
das auf jeden Fall. Sehr eindrucksvoll.
Also man muss dazu sagen, die Initiative gibt's ja schon seit 4 Jahren, vielleicht sogar mittlerweile mehr als 4 Jahren. Das heißt, ja, es braucht natürlich seine Zeit, aber man muss dazu sagen, hätte man vor 4 Jahren das Wort Enteignung in den Mund genommen, dann wäre man ausgelacht worden. Also dann wäre man wirklich als lachhaft, als Clowns dargestellt wurden. Und es ist einfach innerhalb von 4 Jahren so, dass Enteignung einfach gar nicht mehr absurd ist, sondern im Gegenteil, dass 60% der Menschen sich sogar dafür aussprechen. Also das allein, und es ist ja nicht nur Enteignung, sondern eine gesamte Stadt stellt die Systemfrage, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Es geht darum zu sagen, wir wollen, dass das Prinzip vom Prinzip her anders läuft. Es soll nicht mehr privat geregelt werden, sondern es soll von uns als Kollektiv entschieden werden, wie viel bezahlen wir für Miete, was machen wir mit unserer Stadt, was wollen wir überhaupt? Also Stadtentwicklung und all diese Sachen, das ist alles so ausgesourced, will ich sagen. Politik entscheidet, ja, hier kommt jetzt dies hin, hier kommt jetzt das hin. Manchmal streuselt man dann so ein bisschen BürgerInnenbeteiligung mit rein. Aber letzten Endes wird es irgendwie von ein paar Menschen entschieden, die an diesen Orten im Endeffekt gar nicht wohnen. Und jetzt haben wir zum ersten Mal seit Jahrzehnten, möchte ich sagen, diese Möglichkeit wieder zu träumen. Also zu sagen, okay, wenn ich jetzt entscheiden müsste, was würde ich machen? Wann hatte jemals einer von uns irgendwann diese Gedanken? Also das gab es einfach so lange nicht. Und ich glaube, es ist einfach eine fundamentale Änderung, die das herbeigebracht hat. Ja, also es ist, glaube ich, gab es da eine radikale Veränderung in der Denkweise der Menschen. Und ich glaube, das wird sich auch schnell auf andere Sektoren ausbreiten. Aber ich finde es erstmal wahnsinnig gut, dass es geklappt hat, das jetzt im Sektor Wohnen so zu schaffen. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen die Metaebene. Und gleichzeitig ist es ja so, Wohnen war Wahlkampfthema Nummer 1. Also alle Parteien mussten sich mit dem Thema Wohnen auseinandersetzen. Die SPD hat irgendwie 15.000 Wohnungen zurückgekauft auf die mieseste Art und Weise. Und zwar einfach ein sehr schlechtes Wahlkampfmanöver. Und es ist einfach absolut uncool, wie das gelaufen ist. Aber letzten Endes sind 15.000 Wohnungen dem freien Markt entzogen worden und werden jetzt von landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften verwaltet. Es hat einfach de facto, selbst wenn jetzt nichts mehr passiert, schon extrem viel bewirkt.
Das auf jeden Fall. Und das ist ja eigentlich die Quintessenz von Demokratie, dass die BürgerInnen sich da beteiligen und dass die das quasi in der Hand haben und eben nicht, wie Sie gerade gesagt haben, so ein paar einzelne Personen, die da irgendwie die Macht haben, sage ich jetzt mal.
Genau, und da stellt sich natürlich jetzt auch wieder die Frage, weil Sie das gerade schon angesprochen haben, mit, ja, dass sich die Denkweise irgendwie geändert hat, dass man die Chance hat, von der Veränderung zu träumen, die man irgendwie selber mit herbeigeführt hat. Ob denn so eine Initiative, die vielleicht in einem Volksentscheid gipfelt, auch in anderen Städten Potenzial hatte oder anders auch gesagt auf Chemnitz bezogen, hätte die Chemnitzer Bevölkerung denn das Potenzial für die Etablierung einer ähnlichen Initiative? Frau Pekusch, haben Sie da irgendwie Einblicke, wie das in anderen Städten ist oder vielleicht so vom internen Arbeiten? Steht denn die DWE in Kontakt mit anderen Initiativen aus anderen Städten?
Ja, also ganz klar ja, mit Ausrufezeichen. In Chemnitz ist jetzt vielleicht der Mietmarkt noch nicht so katastrophal wie in anderen Städten, aber in Hamburg gibt es auch schon Initiative. Wir werden regelmäßig angefragt in Städten aus Westdeutschland, insbesondere NRW. Und es ist tatsächlich so, dass sehr viele sich jetzt schon damit auseinandersetzen, ginge das denn bei uns und wenn ja, wie können wir das herbeiführen? Und wir wollen übrigens auch bei uns vergesellschaften. Wir wollen dasselbe bei uns auch machen. Also es gibt auf jeden Fall das Interesse und den Willen und die Initiativen. Und ich möchte da mal auf Leipzig hinweisen, wo das ja vor einigen Jahren oder vielleicht vor so 10 Jahre ungefähr, da war das ja auch so. Leipzig, hier sind die Mieten günstig, super viele Leute können da hinziehen und so weiter. Und mittlerweile geht es in Leipzig ja auch schon los, dass die Mieten ganz stark steigen. Einfach weil es ist ja nicht festgeschrieben, hier sind die Mieten günstig und hier sind die Mieten teuer, sondern die Mieten sind günstig an einem Ort, dann ziehen da die Leute hin und dann entscheiden Menschen, hey, Leute wollen hierher ziehen. Das heißt, ich kann die Mieten auch erhöhen, weil Leute werden dieses Geld bezahlen müssen, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben wollen. Von daher, vielleicht ist in Chemnitz die Lage noch nicht so, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch die Mieten in Chemnitz steigen und das den Leuten um die Ohren fliegt. Also deswegen, ich freue mich, dass es in Chemnitz noch nicht so weit ist, aber es ist definitiv nicht nachhaltig, solange die Wohnungen in privaten Händen sind.
Ja, da freuen wir uns jetzt natürlich auch noch drüber, aber jetzt gerade dadurch, dass ja jetzt Chemnitz auch den Titel zur europäischen Kulturhauptstadt 2025 verliehen bekommen hat, kann das natürlich schon sein, dass da vielleicht auch mit einem Mietanstieg zu rechnen ist. Ob der dann natürlich jetzt so rasant ausfällt, das ist dann die andere Frage, das muss man dann wahrscheinlich auch erstmal sehen. Herr Laux, haben Sie da vielleicht irgendwie eine erste Einschätzung? Also haben so Titel denn da auch irgendwie eine Auswirkung vielleicht drauf?
Also von der europäischen Kulturhauptstadt kann man beobachten, dass jetzt unmittelbar nicht zu einem starken Mietanstieg geführt hat in anderen Städten. Folgen der europäischen Kulturhauptstadt waren eher Impulse für die Stadtentwicklung, also dass bauliche Veränderungen, Modernisierungen angegangen wurden, aber natürlich auch eine Aufwertung des Images der Stadt, gerade auch in Bezug auf die Kunst- und die Kulturszene, dass da sich viel bewegt hat. Im Rahmen der Kulturhauptstadt kommen natürlich auch viele Besucher, Besucherinnen in die Stadt, die vielleicht vorher noch gar nicht da waren, eher vielleicht positiv dann überrascht sind. Und das, sowas könnte natürlich mittelbar zu einem Mietanstieg führen, wenn die Stadt jetzt, sagen wir so, ein besseres Image hat von einigen als attraktiver, als vorher gedacht eingeschätzt wird. Das kann natürlich dazu führen, dass es dann auch mittelfristig und mittelbar ausgehend von der europäischen Kulturhauptstadt zu einem Mietanstieg in Chemnitz kommt. Das lässt sich aber nur, also lässt sich nicht eindeutig prognostizieren. Das ist eher was, was man vielleicht dann nach 2025 beobachten kann. Ist aber auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, auf den man vielleicht dann schauen kann, was die Wirkungen der europäischen Kulturhauptstadt dann in Chemnitz und auf Chemnitz sein werden.
Das Ziel der Kulturhauptstadt ist ja, die Stadt attraktiver zu machen. Attraktiver heißt, Menschen wollen dahin. Vielleicht nicht in einem ersten Moment, um da zu wohnen, aber es ist da mehr Kultur, es gibt da mehr zu tun, es lohnt sich, es ist attraktiver, dort zu leben. Attraktiver dort zu leben heißt, mehr Menschen sind da. Mehr Menschen sind da heißt weniger Wohnungen. Und das jetzt übersetzt auf den Markt heißt, es gibt eine größere Nachfrage. Und wenn die Nachfrage steigt, dann steigen zwar die Preise nicht automatisch, weil es ist kein Naturgesetz, aber dann wissen Businessmenschen, ich kann jetzt die Preise anziehen, weil die Leute werden das bezahlen. Also natürlich ist es super, dass Chemnitz Kulturhauptstadt ist, aber wie Herr Laux sagte, ich glaube, mittelfristig kann das definitiv einen Einfluss auf die Mieten haben.
Ja, mit Sicherheit.
Um die ganzen Themen, die wir jetzt alle besprochen haben, noch so ein bisschen zusammenzufassen. Es waren auf jeden Fall sehr, sehr interessante, sehr spannende Einblicke, die wir da erstmal erhalten haben. Würden wir noch zum Abschluss die schnellen 5 stellen? Das sind 5 ganz kurze, knappe Fragen und wir würden Sie auch bitten, da ganz knapp, spontan, was Ihnen als erstes in den Kopf kommt, einfach zu antworten. Und genau, ich würde jeweils immer eine Frage stellen, dann können Sie gern nacheinander antworten. Wir können das gern so machen, Frau Pekusch, dass Sie immer anfangen und dann Herr Laux. Und genau, dann würde ich mit der ersten Frage anfangen, und zwar Neubau oder Enteignen?
Das ist schwer. Enteignen erstmal und dann Neubauen, und zwar sozialverträglich.
Beides.
Zweitens, Aktivismus oder Resignation?
Aktivismus mit Ausrufezeichen.
Da schließe ich mich an.
Super. Drittens, welches Instrument ist das effektivste zur Durchsetzung der Ziele sozialer Bewegungen?
Also ich glaube, es braucht ein Zusammenspiel. Es braucht den Aktivismus, es braucht gute PolitikerInnen, die in ihr Amt gewählt werden. Es braucht gute Aufklärung über unsere Medien. Es braucht eine starke Stadtgesellschaft oder eine Gesamtgesellschaft.
Also das Mittel ist natürlich Mobilisierung, das am erfolgsversprechendsten ist. Und dann kommt es darauf an, wenn daraus Konflikte entstehen, wie die Politik mit diesen Konflikten möglichst produktiv umgeht, um, wie vorhin gesagt, die Resignation möglichst niedrig zu halten auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger, die sich engagiert haben und die aktiv waren.
Im Untergrund oder Hintergrund vernetzen oder öffentlich agieren?
Öffentlich.
Ja, öffentlich.
Mit Ausrufezeichen. Und dann unsere letzte Frage, 5. Ihre Message an politisch aktive BürgerInnen?
Werdet aktiv, macht was, tut es, es bringt was, es ist immer hilfreich und es ist euer Leben, es sind eure Regeln, es sind eure Welt, macht was draus, weil ihr könnt wirklich was verändern.
Demokratie lebt von Engagement und von BürgerInnen, die aktiv sind. Also von daher ist es sehr wünschenswert, wenn sich möglichst viele einbringen und sich engagieren.
Und mit diesen Statements verabschieden wir uns tatsächlich auch schon von euch Zuhörenden und von Ihnen beiden. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, dieses Gespräch mit uns zu führen. Bei wem jetzt das Interesse geweckt ist, dem empfehlen wir auf jeden Fall mal einen Blick auf die Website der DWE, dwenteignen.de zu werfen, und auch einen Blick auf die Social Media Accounts lohnt sich. Demnächst tagt nämlich schon die angekündigte Expertinnenkommission und da werden dann die neuesten Einblicke rund um den aktuellen Stand geteilt. In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen, macht's gut und bis bald!